Guten Morgen. Vielen Dank für die erneute Einladung. Mein Name ist Veit Klaasberg, ich komme aus der evangelisch-freiheitlichen Gemeinde Wiedenest und von da darf ich euch ganz herzlich grüßen. Ich darf euch aber auch grüßen vom Präsidium unseres Bundes. Da bin ich seit letztes Jahr im Mai reingewählt worden. Herzliche Grüße also vom Präsidium und ganz besonders von Michael Noss soll ich grüßen, den habe ich letzte Woche getroffen in Berlin, wo ich arbeite. Der kommt ja hier aus dieser Gemeinde sogar oder nur aus dieser Ecke? Ich glaube sogar aus dieser Gemeinde, ne? Die Mutter sitzt da hinten, genau. Herzliche Grüße. Gebet ist das Thema heute Morgen und als ich das Thema vorbereitet hatte, da fielen mir so diese Wortspielwitze ein. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich wollte mal eben bei Spider-Man anrufen, da hatte der doch tatsächlich kein Netz. Ne? Oder dann danach habe ich dann bei Weight Watchers angerufen, da hat dann keiner abgenommen. Ja, den DJ, den ich dann angerufen hatte, der hat einfach wieder aufgelegt und beim Flughafen hat gar keiner abgehoben. Im Hotel habe ich es versucht, die hatten aber keinen Empfang und im Krankenhaus konnten sie mich immerhin noch verbinden. Also habe ich bei der Deutschen Bahn angerufen und da hatten die mal wieder keinen Anschluss. Und da bin ich richtig sauer geworden, ne? Da habe ich sofort direkt Angela Merkel angerufen und da habe ich mich doch total verwählt, ne? Ja, muss man ein bisschen drüber nachdenken, gibt auch noch mehr, flach, aber irgendwie witzig, ne? So Wortspielwitze. Und das waren längst nicht alle, vielleicht kennt ihr noch einige. Und ich habe mir so gedacht, stell man sich mal vor, man würde bei Gott anrufen und Gott wäre nicht da, der hätte keinen Anschluss oder der würde nicht abheben oder der hätte keinen Empfang. Das wäre ja für uns, die wir mit Gott reden und ihm nachfolgen, total schrecklich. Das heißt, unsere Gebete, die würden irgendwie so in den Raum geworfen oder an der Decke kleben bleiben. Unser Lobpreis, unsere Anbetung würde überhaupt keine Rolle spielen. Das ist ja eine total schreckliche Vorstellung. Wenn wir in die Bibel gucken, dann merken wir aber, Gott sagt uns was ganz anderes. Ein ganz berühmter Vers steht hier im Psalm 50, Vers 15. So früher hat man so gesagt, das ist die Notrufnummer Gottes, 50, 15, ne, wo aufgefordert wird, bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe, ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Die Bibel sagt, betet. Ja, in jeder Situation, ich höre, ich werde dir sogar helfen und als Antwort auf die Hilfe wirst du mir preisen. Und wir werden immer wieder im Alten Testament, im Neuen Testament aufgefordert, mit Gott zu reden. Im 1. Thessalonicher schreibt Paulus, betet ohne Unterlass, also ständig, den ganzen Tag über. Wir können beten, weil Gott uns hört. Wir dürfen es immer zu jeder Zeit. Und das ist schon irgendwie eine coole Vorstellung, dass wir mit Gott reden können, so wie das auch in dem Interview zum Ausdruck kam, wie mit einem Freund, wie mit den Eltern. Ich kann also mal klagen kommen und mich aufregen. Ich kann loben, ich kann danken, ich kann bitten, ich kann Gott was mitteilen. Ich kann für andere bitten, ich kann auch meine Sorgen teilen, weil Gott mit mir zuhören will. Oder mir zuhören will, er will mit mir kommunizieren. Und deswegen ist Gebet nicht irgendeine Übung, die man macht. Gebet ist nicht ein To-Do, was irgendwann einmal am Tag erledigt werden muss oder einmal in der Woche, sondern eigentlich ist es Atem, Lebensäußerung, Kommunikation. Es ist keine lästige Pflichterfüllung, nicht irgendwie eine Zeit, die man sich reservieren muss, sondern es ist Gespräch und das kann überall stattfinden. Ich finde relativ cool, hat das Pete Gregg auf den Punkt gebracht. Pete Gregg ist der Gründer der Gebetsbewegung 24/7. Das heißt Gebet 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Er ist ein Engländer und er hat gesagt, can I be honest with you? I'm actually not into prayer, I'm into Jesus, so we talk. I don't believe in the power of prayer, I believe in the power of God, so I ask for his help. Er sagt also im Deutschen übersetzt, kann ich ganz ehrlich mit dir sein? Also ich als Gründer dieser Gebetsbewegung tatsächlich oder eigentlich stehe ich überhaupt gar nicht auf Gebet. Ne? Ich stehe auf Jesus. Ja, und deswegen reden wir miteinander. Ich glaube auch gar nicht an die Kraft des Gebetes. Ne? Ich glaube an Jesus. Und weil der Kraft hat, rede ich mit ihm. Ne? Und deswegen frage ich ihn. Also es ist eine ganz leichte Fokusverschiebung, aber ich glaube, die ist ganz wichtig bei diesem Thema. Es geht nicht eher um eine religiöse Pflicht oder Gebet noch als Mittel zum Gemeindewachstum oder um meine Wünsche durchzukriegen, sondern ich glaube an Gott, Gott hat Kraft, ich glaube an Jesus, Jesus hilft und deswegen rede ich mit ihm. Als logische Folge einer Beziehung. meine, wenn du verheiratet bist und deine Ehe ist so weit, dass du dir jeden Tag vornehmen musst, dass du mal mit deiner Frau reden musst, dann ist wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Oder Eltern und Kinder. Ne? Da merkt man so, das passt nicht. Aber so gehen wir manchmal mit diesem Thema um. Und deswegen möchte ich heute Morgen neu mit euch darüber nachdenken. Das kam ja auch gut schon hier zum Ausdruck im Programm. Und möchte mit euch über das bekannteste Gebet der Bibel nachdenken, das Vaterunser. Es wird in allen Kirchen seit Hunderten von Jahren weltweit gebetet. Es verbindet alle Konfessionen. Jeder betet das, egal ob er katholisch, evangelisch oder freikirchlich ist. Und dieses Gebet ist interessanterweise sehr einfach, sehr kompakt. Aber wenn man darüber nachdenkt, hat dieses Gebet eine unheimliche Tiefe, eine unheimliche Vielfalt. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Vaterunser geht. Ich persönlich bin in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde aufgewachsen, in einer kleinen Baptistengemeinde, und traditionell stand man dem Vaterunser immer sehr skeptisch gegenüber. Vielleicht ist das hier anders gewesen, aber in meiner Gemeinde war das so. Denn das Vaterunser, das kam ja aus der Kirche. Und die Kirche, das waren doch die, die unsere Väter und Mütter verfolgt haben, weil die damals gesagt haben, wir müssen da was mit der Taufe verändern. Die haben uns doch gar nicht auf die Friedhöfe gelassen, wenn wir gestorben sind oder die wir dahin tragen wollten. Also da war man, hat man so gesagt, so ne, Vater unser, das ist kirchlich, Kirche wollen wir nicht, wir sind Freikirche, wir haben Probleme und deswegen beten wir das nicht. Und wenn das mal einer gemacht hat im Gottesdienst, ein auswärtiger Prediger oder so, dann wurde er jetzt nicht von der Kanzel gerissen. Aber bei uns zu Hause, meine ich mich erinnern zu können, war das dann Gespräch beim Mittagessen. Ist dir aufgefallen, ne, heute Morgen wurde das Vaterunser gebetet? Ja, kritisch, ne, ja, kommt ja aus der Kirche und so. Also da hat man sich dann schon drüber Gedanken gemacht. Und deswegen hatte ich so eine relativ negative Einstellung zu diesem Gebet. Und ich habe das auch dann so erlebt in manchen Gottesdiensten, wenn ich mal woanders war. Da wurde das da achtlos runtergemurmelt, das Gebet. Da war überhaupt keine Leidenschaft hinter. Ne? Oder es wurde auch dann von Leuten gebetet, wo ich dachte so, du redest doch sonst nicht mit Gott, ne? Warum redest du jetzt mit dem, nur weil das von vorne einer anordnet? Wo ich so auch gedacht habe, na, man kann auch mit dem Gebet, ich sag mal, schlecht umgehen. Aber irgendwann wird man dann ja älter, fängt an, selber Bibel zu lesen. Und dann schlage ich meine Bibel auf und merke, das Vaterunser, der ist ja gar nicht von der Kirche, der ist ja von Jesus. Das ist ja gar nicht katholisch oder evangelisch, ja, sondern das Vaterunser ist ja von Jesus. Der sagt ja, hör mal hier, gutes Gebet, nimm mal. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Und dann habe ich gemerkt, das Vaterunser ist ja gut, weil es von Jesus ist, an den ich glaube. Ne? Deswegen kann man natürlich mit den Geschenken, die Jesus gibt, auch schlecht umgehen, das weiß ich auch. Aber das ist ja eine andere Frage. Und so habe ich das Vaterunser für mich wiederentdeckt. Und auch in meiner Gemeinde eingeführt, auf Jugendveranstaltungen gebetet, obwohl das erstmal kulturell nicht üblich war. Und mittlerweile wird das wohl auch wiederentdeckt. Also wenn man zum Beispiel Idea liest, das ist ja diese evangelikale Wochenzeitung, die hat am Anfang des Jahres 5 oder 6 Wochen lang dieses Jahres eine Serie gehabt zum Vaterunser und hat gesagt, siehe da, wichtiges Gebet, müssen wir wiederentdecken. Also es ist ein aktuelles Thema. Eben wurde es schon vorgelesen aus Matthäus 6, 5, Vers 13. Es wird nämlich 2-mal in den Evangelien überliefert. Und ich lese es jetzt nochmal nach Lukas 11, 1 bis 4. Dort ist es etwas kürzer vom Evangelisten Lukas überliefert als bei Matthäus. Lukas 11, 1 bis 4. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihm, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib unser tägliches Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Hier haben wir die Situation, dass die Jünger Jesus beobachten und sehen, Mensch, der redet mit seinem Vater im Himmel, und stellen sich dann die Frage, wie können wir das machen? Und das ist ja die Aufgabe von Jüngern, Jesus nachfolgen und zu überlegen, was macht der, was können wir auch machen. Und dann stellen sie ihm die Frage und sagen, Jesus, wie betet man? Und sagt er hier, pass auf, ganz einfach, Vater unser. Im Matthäus-Evangelium ist das ganze Gebet in den Kontext der Bergpredigt eingebettet. Jesus redet über das Gebet, ja, macht deutlich, man soll nicht daherlabern und sich produzieren beim Gebet, damit andere sagen, boah, toller Vorbeter oder so, ja, sondern man soll das vernünftig machen und gibt dann das Mustergebet, das Vaterunser. Wahrscheinlich ist es so, dass Jesus mehrmals über das Gebet gesprochen hat und dieses Gebet mehrmals so ähnlich weitergegeben hat, sodass die Evangelisten das unterschiedlich aufgeschrieben haben. Die Matthäus-Version hat sich dann sozusagen in der Urgemeinde und in der gesamten Kirche seit 2000 Jahren durchgesetzt. Und es ist sehr kompakt, sehr dicht, sehr komprimiert. Es enthält 7 Bitten. 3 sind eher auf Gott fokussiert, 4 auf uns. Es ist eine ganz einfache Bitte um das tägliche Essen, eine Bitte um das tägliche Brot, aber auch dann das Verhältnis zum Nächsten, ne, Schuld vergeben, wie auch wir vergeben. Und gleichzeitig der Bogen wird gespannt bis zur Vollendung des Reiches Gottes. Also mehr geht nicht. Und der Ausleger Bruce, der sagt Folgendes, sehen wir auf der nächsten Folie, der sagt, das Vaterunser, das den Jüngern als Verhaltensmaßregel mit auf den Weg gegeben wurde, ist eine Zusammenfassung der Lehre Jesu über das Reich Gottes. Weil das Reich Gottes eben allumfassend ist. Es betrifft mich und auch, dass dein Reich komme bis zur Vollendung des Zeitalters. Interessant ist ja auch, dass das Vaterunser in erster Linie ein gemeinsames Gebet ist. Ne, ihr sollt beten, Vater unser oder unser Vater. Das ist also ein Gebet der Gemeinde. Deswegen kann man es natürlich auch privat nutzen, persönlich nutzen. Aber es ist vor allen Dingen ein Gebet der Gemeinde. Und ich möchte mit euch jetzt im Schnelldurchgang die einzelnen Elemente durchgehen. Und deswegen, weil das Gebet schon so breit ist, ist meine Predigt natürlich auch breit. Also sehr viele unterschiedliche Aspekte spreche ich jetzt an. Deswegen ist auch für jeden hoffentlich was dabei. Aber sie ist nicht so spitz, die Predigt, sondern eher breit, weil das Gebet breit ist. Fangen wir mit dem ersten Wort an. Sehen wir jetzt, brauchen wir nicht auf der Folie, wissen wir. Das erste Wort ist Vater oder unser Vater. Und damit ist ja sofort der Herr angeredet. Es ist sofort ein Beziehungsausdruck. Ja, ich sage den Namen oder in dem Fall den Kosenamen Vater und habe sofort Beziehung hergestellt. Ein Vater, direkt hergestellt. Im Alten Testament wird Gott 11-mal als Vater bezeichnet, im Neuen Testament 155-mal, weil Jesus diese Beziehung zum Vater neu ortet. Es ist ordnet, es ist eine väterliche Beziehung. Egal wo ich bin, wie ich drauf bin, ich kann mit dem Wort Vater unser im Himmel sofort die Connection herstellen. Da ist immer Netz. Ne, immer 5G oder LTE, weil er hört, er hat ein offenes Ohr für mich. Und wenn man sich überlegt, wie hat Jesus das Gebet gebetet, dann wird er das ja wahrscheinlich in seiner Muttersprache gebetet haben, also im Aramäischen. Und da wird er wahrscheinlich das Wort Abba benutzt haben. Abba bedeutet ja, wenn man es direkt übersetzt, so viel wie Papa. Eine vertrauliche Anrede für Gott. Gott, der Vater, der Papa, der sich um uns kümmert. Und auch wenn wir das vielleicht wissen, müssen wir das immer wieder neu begreifen. Oder ich sag mal so, ich muss es immer wieder neu begreifen. Man kann das ja ganz leicht vergessen. Und oft fühle ich mich so, ich bin Gottes Diener, ich bin Gottes Angestellter, ich mache was für Gott. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, ne? Wenn du 5 Tage in der Woche in der Gemeinde warst, denkst du so, boah, heute, Gott wollte wieder ganz viel von mir. Das ist ja auch eine Seite, dass wir Gott dienen dürfen. Aber wir sind in erster Linie erstmal Gottes Kinder. Und das ist ein faszinierender Gedanke. Wir sind Gottes Kinder. Das heißt, Gott ist unser Vater. Jetzt gibt es Leute, die hatten eine schlechte Beziehung zu ihrem Vater. Die haben es vielleicht ein bisschen schwerer, das zu denken, aber jeder weiß ja, wie ein guter Vater sein sollte. Und kann sich das ungefähr vorstellen, was er auch vermisst hat. Und Gott ist sozusagen der perfekte Vater. Der kümmert sich um mich. Und zu einem Vater entwickelt man logischerweise Gefühle und nicht nur ein Angestelltenverhältnis oder so. Und deswegen können wir zu Gott auch Gefühle haben. Und vielleicht denkst du dir, für was brauche ich Gefühle? Ich bin Oberberger, da brauche ich das nicht. Ja? Okay, ist in Ordnung, man muss ja nichts fühlen. Ja, aber man muss es eben wissen. Und wir müssen wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Kinder Gottes. Ich will das mal ein bisschen vertiefen. Das heißt ja auch, wir sind nicht irgendwie Pflegekinder, wo jederzeit jemand kommen kann und uns wieder da aus der Familie rausholen kann. Oder wo die alten Eltern noch Anspruch auf uns hätte, wenn sie mal wieder klar denken können. Ist ja manchmal so leider mit Pflegekindern, ne? Ist ja dramatisch, was da abläuft. Wir sind nicht nur Pflegekinder, sondern wir sind adoptiert. Und das ist der große Unterschied zwischen Pflege und Adoption, auch in unserem Recht. Als Adoptivkind bist du komplett gleich. Gleich, du darfst sogar den Namen annehmen. Und du bist erbberechtigt. Das ist einfach eine andere Nummer. Und so ist unser Status vor Gott. Und das können wir fühlen und das können wir wissen. Faktisch ist das so. Damit sind wir Sohn, Tochter, Königssohn, Königstochter, Prinz, Prinzessin durch Jesus Christus. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder wissen. Und das kommt in dem ersten Wort dieses Gebets zum Ausdruck. Vater, unser, mein Vater, irre. Und jetzt kommt der Respekt. Geheiligt werde dein Name. Wow. Ja, denn mein Vater ist ja schließlich Gott. Das ist ja der Schöpfer der Welt, der Alleskönner. JHWH, Jahwe, der ganz andere, der Heilige. Huh, da kann man schon mal aufstehen zum Gebet auch. Ne, wenn man was Wichtiges will. Ja, man hat ja auch eine gewisse, obwohl die Eltern in einem guten Verhältnis mich lieben und ich das Kind bin, sind Eltern ja auch immer Respektpersonen, ne, die man auch zu ehren hat oder auch ehren will in einem guten Verhältnis. Und so ist es mit Gott auch. Das ist unser Vater und ist aber auch der Heilige, der ganz andere, mein Vater. Und jetzt kann ich anfangen, ihn zu loben hier an dieser Stelle. Kann ich stoppen und sagen, boah, geheiligt werde dein Name. Weil du bist echt eine Nummer, ne? Gott, das muss man ja schon sagen. Für das, was du bist. Hier fängt eigentlich der Lobpreis an, die Anbetung. Und auch mein heiliger Lebensstil, denn wir sollen ja heilig sein, weil er heilig ist. Das heißt, die Anbetung geht über mein Handeln, weit über das Gespräch hinaus. Und dann kommt die erste Bitte. Dein Reich komme. Was für eine Bitte. Gottes Reich soll kommen. Das Himmelreich. Wir wissen, dass seit Jesus auf dieser Erde ist, Gottes Reich angebrochen. Es ist im Grunde genommen eine gefallene Schöpfung, in der Corona grassiert und in der Krieg ist wie Syrien, hat Gott ein neues Friedensreich implantiert, installiert, neu gepflanzt. Und der Gedanke der Bibel ist, dieses Reich wächst mitten in dieser kaputten Schöpfung, die zu Ende geht, wächst Gottes neues Reich an, bis dass er wiederkommt und Frieden herstellt für alle, als Friedefürst, als Heilsbringer, als Erneuerer, als Neuschöpfer, der das Klima rettet und die Schöpfung wiederherstellt, der die Tränen abwischt und das Leid beseitigt und den Tod abschafft. Was für eine Vision! Und das ist die Kraft, ja, die in unserem Glauben liegt, die Kraft auch, die im Christentum liegt, weil wir auf das Positive warten, auf das, was noch kommt, dass es besser wird, dass Jesus wiederkommt und dass wir jetzt schon Teil dieses Reiches sind. Dein Reich komme, es wächst unter dem Unkraut auf, aber es wird groß, wie ein Baum, wie ein großer Baum, den man nicht fällen kann und der sich am Ende durchsetzen wird, wenn der Friedensretter kommt. Und dieses Wissen bewahrt meines Erachtens vor zwei Dingen. Einmal von einem übertriebenen Aktivismus, wir können die Welt nicht retten. Können wir nicht. Die ist kaputt. Nur Jesus kann die Welt retten und er wird die Welt retten. Ist leider so. Ne? Wir Deutschen haben ja auch immer so einen Weltrettungsanspruch so ein bisschen. Ne? Und gleichzeitig, weil wir wissen, dass Gott die Welt rettet und dass das Reich, zu dem wir gehören, sich durchsetzen wird, werden wir alles tun, um die Welt zu retten. Das ist so ein bisschen paradox. Ne? Ja, aber weil ich weiß, dass sich das Friedensreich durchsetzt, bringe ich Frieden und kämpfe für Frieden. Weil ich weiß, dass Gott die Schöpfung erneuert, fange ich schon mal damit an. Ne? Und lebe umweltbewusst. Abgesehen davon, Bewahrung der Schöpfung ist ja ein Auftrag in der Schöpfungsgeschichte. Also das bewahrt so ein bisschen vor Allmachtsfantasien, ja, und gleichzeitig setzen wir Zeichen, Schlaglichter. Aber brauchen auch keine Angst haben, weil wir wissen, die Rettung, die liegt letztendlich in der Wiederkunft. Gottes Reich kommt und wird sich durchsetzen. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden von Napoleon dem Großen. Der sagt, das hat er wirklich gesagt, ne? Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhen die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Und das ist so. Das Reich Gottes gründet auf Liebe, noch nicht mal auf Demokratie, ja, oder auf Gewalt schon gar nicht. Und wenn Jesus mit dem Finger schnipsen würde, dann stehen wir parat. Das Reich Gottes wird alles überwinden und wir dürfen es jetzt schon mitgestalten. Und hier kann ich jetzt wieder diese Bitte füllen, dass Gottes Reich kommt, denn wo ist Gottes Reich? Da, wo Christen sind. Da, wo ich bin, ist Gottes Reich, weil ich Bürger dieses Reiches bin. Und wo bin ich? Auf der Arbeit. Also kann ich darum bitten, dass Gottes Reich auf meine Arbeit kommt. Wo bin ich? In meiner Familie. Also kann ich bitten, dass Gottes Reich in meiner Familie kommt. Es kann in meiner Ehe kommen, bei meinen Geschwistern, bei meinen Eltern, in meiner Nachbarschaft. Überall kann das meine Bitte sein. Und dann folgt es. Die nächste Bitte, dass wir sagen, wir wünschen uns auch, denn das ist ja die logische Folge, dass wenn Gottes Reich kommt, dass Gottes Wille geschehe. So wie das im Himmel schon ist, wollen wir uns das auch gerne auf der Erde so vorstellen. Weil wir wissen ja, im Himmel ist schon alles gut, aber wir leben ja im schon jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes kommt und gleichzeitig geht eine alte Zeit zu Ende, die kaputte Welt. Und wir merken ja, auf dieser Erde herrscht Krieg, Missgunst, Umweltzerstörung, Viren, Egoismus, Diktatoren, Lügner, Fluchtsituationen, schlimme Dinge passieren. Und wir wünschen uns doch auch jetzt schon, dass Gottes Wille geschieht, auch jetzt schon, als Zeichen seines kommenden Reiches. Und deswegen bitten wir immer wieder, Herr, erbarme dich über die Situation auf den griechischen Inseln, über das, was gerade in der Türkei abläuft, über die Situation in Syrien. Erbarme dich, stoppe das. Und dann merken wir auch wieder, wie machtlos wir sind, aber wir sind nicht machtlos, diese Bitte zu sprechen. Und hier kann man auch immer gut wieder stoppen und für Politiker beten, für den Bürgermeister von Wiel. Wer ist das? Köster noch? Nee? Stöcker. Genau, ja. Man kann für Armin Laschet bitten, den Ministerpräsidenten, für Frau Merkel, für Europa, für Trump. Schon mal für Trump gebetet? Ist cool, ja. Ja, der hat es nötig, Leute, ne? Ja, man kann für Johnson beten, für Höcke kann man beten und für Gauland, ja. So wichtig, ne? Damit die klar denken. Ja, also das heißt, also, ne, gerade manche Politiker haben es vielleicht mehr nötig, manche weniger, aber damit Gottes Wille geschiehe. Wir können für die Kriegsländer beten, für die Flüchtlingsströme. Wenn wir nachher denken, können wir gar nicht mehr aufhören zu beten, ne, dass Gottes Wille sich durchsetzt. Weil da ist ja so viel, was nicht Gottes Willen entspricht. Und wir wünschen uns, dass der Gottes Wille verwirklicht wird. Und so mache ich das tatsächlich öfters, wenn ich privat dieses Gebet, nicht privat, sondern alleine dieses Gebet bete, dann stoppe ich nach jeder Bitte und fülle das dann auf. Dann habe ich so ein Gebetsraster, wo ich mich dann orientiere. Und dann wird es persönlich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dann denke ich mir so, echt? Ja, weil das habe ich ja die letzten 40 Jahre noch nie vermisst, das Brot. Ne? Jetzt erleben wir ja plötzlich, dass kein Klopapier da ist. Ne? So, das ist ja so... Ja, gibt schon Rezepte im Internet, wie man gut Klopapier mit Nudeln zusammen kochen kann, habe ich jetzt gesehen. Das ist ganz witzig. Ja, also wir kennen ja überhaupt keine Mangelversorgung. Also meine Generation kennt das nicht. Wir haben ja alles. Ne? Wir sind ja als Deutsche sind wir sogar Brotweltmeister. Wusstet ihr das? Ne? Brotweltmeister. Ich habe letztes Jahr 3 Monate in England gelebt und ich weiß das mittlerweile auch wieder zu schätzen, ne? Weil die ernähren sich ja nur von Toastbrot. Ich weiß gar nicht, wie man so, aber die kommen auch klar. Es ist erstaunlich, ja. Und dann kam ich nach Deutschland und dachte, ach, richtiges Brot. Wisst ihr, wie viel Brotsorten wir haben? 3.183 Brotsorten haben wir. Und das ist ja, du bist ja in der Bäckerei völlig überfordert, ne? Welches Brötchen nehme ich denn jetzt, ne? Also, und dann sollen wir jetzt um Brot bitten, ne? Und dann merken wir so, ja, man muss ein bisschen, das ist ein bisschen kompliziert für uns Deutsche, weil wir so im Überfluss lesen, aber Jesus redet ja hier vom täglichen Brot, um das, was gebraucht wird. Es geht also auch um Genügsamkeit, um Bescheidenheit, das schwingt so mit, ne? Um Freiheit auf Verzicht und auch gar nicht so sehr, dass wir anfangen zu bunkern, weil Christen sich darauf verlassen, dass Gott täglich hilft. Das macht unsere Abhängigkeit deutlich. Wir erwarten, wir leben ja unser Leben mit Gott und deswegen glauben wir, dass er uns täglich versorgt und uns in unseren täglichen Brotsorten versorgt oder in unseren täglichen Bedürfnissen hilft. Und gleichzeitig schwingt hier irgendwie auch mit, es steht so nicht im Text, das ist kein Befehl, aber man merkt so, da schwingt auch so eine Verantwortung mit, dass wir von unserem Reichtum abgeben. Britta Koss-Misdorf, die Pastorin der größten Kirche unseres Bundes in Braunschweig, die hat in ihrer Predigt auch Anfang des Jahres, hat man da über das Vaterunser Gebet gesagt, wir können ein Teil der Antwort Gottes auf diese Bitte werden. Du und ich, wir können ein Teil der Antwort Gottes auf diese Bitte werden. Dass Menschen, die in Ländern leben, wo kein Brot da ist und schon gar nicht 3183 Sorten Brot bekommen oder Reis oder was die da auch immer essen. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. Das nimmt uns so ein bisschen hier in die Pflicht, dass wir Armen und Hungernden helfen. Bis dahin ist das Gebet eigentlich so ganz nett. Wir haben Gott so ein bisschen gelobt, ja, haben uns so um unsere persönlichen Bedürfnisse gekümmert und jetzt wird es richtig bitter. Ne? Ja, denn es geht um Schuldvergebung und vergib uns unsere Schuld. Dann denkt man so, hä? Hat Jesus uns denn nicht ein für alle Mal vergeben? Ich bin doch gerettet. Ja? Ich glaube, hier geht es nicht um Erlösung, aber man kennt dieses Bild, was Jesus auch zu seinen Jüngern sagt, als der die da beim Abendmahl waschen sollte. Ne? Und Petrus sagt, ja, wenn du hier schon die Schüssel auspackst und das mit dem Waschen hier selber machst, dann wasch mich doch ganz. Dann sagt er, Jesus, das ist jetzt nicht nötig, ne? Weil du bist ja schon rein. Aber deine Füße, die werden immer wieder schmutzig und die stinken hier übrigens, wenn wir am Tisch liegen, die wasche ich. Und da ja keiner von euch bereit ist, sagt er nicht, aber indirekt der Diener zu sein, mache ich das als euer Leiter. Und dann wäscht er die Füße, weil die Füße werden auch bei uns Christen immer wieder schmutzig. Wir sind errettet, aber wir wissen genau, wie fehlbar wir sind als Errettete. Wir fallen immer wieder hin, also ich zumindest, vielleicht geht euch das anders. Und wir dürfen immer wieder uns neu daran erinnern, die Gnade in Anspruch zu nehmen, die uns schon gewährt wurde. Also bekennen wir unsere Schuld vor Gott, obwohl wir errettet sind. Christsein ist eben nicht Perfektion. Christsein ist in Anspruchnahme der Gnade Gottes. Und das wird so oft missverstanden. Viele denken immer, die Christen, das sind die Perfekten, die müssen auch perfekt sein. Na, guck mal, die machen das nicht, die sind nicht perfekt, deswegen halte ich da nichts von Gott. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht vermitteln wir das manchmal, aber Christen sind nicht perfekt. Ich habe jetzt vor 2 oder 3 Wochen habe ich die Welt gelesen und da gibt es einen Typen, der, wie heißt er denn hier, Rainer Meyer, bekannt als Don Alfonso, der schreibt da immer so Kolumnen und dann schreibt er in der Nebenbemerkung hier Folgendes. Die Christen versprechen das Himmelreich, wenn man im Leben nur genug entsagt, sexuelle Freuden und ihre nicht immer ganz unfiskalische, was er damit meint, ist nicht ganz klar, Anmahnung meidet. Aber er sagt im Grunde genommen, Christen versprechen den Himmel, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun. Das ist totaler Bullquatsch. Ja? Das machen Christen nicht. Christen erzählen doch nicht, du musst das und das und das nicht tun, um dir den Himmel zu verdienen. Ich weiß gar nicht, wie der darauf kommt. Das steht in einer renommierten deutschen Tageszeitung. Vermitteln wir das oder sowas? Ja, das würde. Wir sagen doch, weil wir nicht perfekt sind, weil wir eben Probleme mit unserer Sexualität haben, ja, weil wir im Grunde genommen es übertreiben mit unserem Leben. Deswegen brauchen wir Gnade. Ja, und wo nehmen wir die im Anspruch? Bei Jesus Christus, dem Retter, der Gnade gewährt. Und die brauchen wir sogar immer wieder neu. Wir haben sogar ein Gebet, was das betont. Ja, jede Woche vergib uns unsere Schuld. Alles das, was wir tun, ja, dass wir jetzt sagen, wir halten Gebote, wir wollen so und so leben, ist eine Folge dieser Gnade. Ja, wir stehen auf dem Fundament der Gnade und das, was wir jetzt tun und unsere ethischen Bemühungen und auch unsere Bemühungen, Gott in Anführungsstrichen eine Freude zu bereiten, die können doch nur passieren, weil die Gnade schon da ist. Denn das ist evangelischer oder evangelisch-schweigiger Glaube. Wir müssen uns doch nicht unser Heil verdienen, unsere Werke. Aber offensichtlich kommt das immer wieder raus. Ne? Das heißt, eigentlich macht uns das demütig. Natürlich fallen wir auf die Fresse. Deswegen leben wir nicht wie eine offene Hose, das ist auch klar. Das wäre ja Missbrauch der Gnade Gottes. Aber dass es so ist, ist völlig klar. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann oder in welcher Kirche der war. Aber das ist so hier die Tatsache. Das macht uns demütig. und vielleicht auch froh, weil wir immer wieder an die Gnade erinnert werden. Und dann geht diese Bitte weiter und jetzt wird es bitter, weil das nächste, was kommt, ist richtig heavy und schon so eine Art Selbstanfeuerung, eine Selbstaufforderung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hä? Wie soll das denn gehen? Okay, wenn sich jemand bei mir entschuldigt, dann kann man ja noch großzügig Gnade gewähren und sagen, okay, ja? Aber viele Leute entschuldigen sich ja gar nicht bei uns, die uns voll auf die Füße gelatscht sind. Manche merken das noch nicht mal. Manche denken sogar noch, sie hätten alles richtig gemacht, wenn sie uns auf die Füße gelatscht sind. Und das geht ja sogar noch weiter. Wir sollen ja sogar unsere Feinde segnen, die uns fluchen. Also echte Feinde hat ja kaum einer, aber so richtige Feinde, ne, mit denen sollen wir auch noch nett umgehen. Das ist hier schon der Hammer, was Jesus möchte. Und jedem wurde ja der Text vorgelesen. Das wird ja sogar dann nochmal nach dem Gebet verstärkt, wie wichtig Jesus das ist, dass wir uns Vergebung zusprechen. Eine ganz wichtige Aussage des Vaterunsers. Und da muss man merken, so, boah, wie kann man Menschen vergeben, die brutal an mir schuldig geworden sind? Und wenn sie noch nicht mal um Vergebung bitten, wenn sie sich nicht bei mir entschuldigen, was steckt dahinter? Die Britta Kuss-Misdorf, die sagt Folgendes hier. Sie sagt, sich vom Gestern, damit meint sie das, was mir angetan wurde, zu befreien, um heute zu leben, erfordert das aktive Vergeben von Schuld, die Menschen uns angetan haben. Das Interessante ist ja, wenn ich jemandem die Schuld nachtrage, dann trage ich ja die Schuld nach. Das heißt, ich schleppe die ganze Zeit was mit mir rum. Die ganze Zeit. Und das kann viel sein im Laufe des Meeres, das kann so richtig schwer werden. Das heißt, das Problem an Schuld nachtragen oder nicht vergeben, das liegt zunächst erstmal bei mir, weil ich es habe. Und deswegen ist es gut, es loszuwerden. Jetzt gibt es natürlich Situationen im Leben, da ist mir so viel Schuld angetan worden, da bin ich wirklich ein Opfer geworden, weil Menschen böse waren, dann ist das viel nochmal ganz schwierig, dann lässt sich sowas nicht so einfach sagen. Da muss man da sehr sorgerlich ran. Das muss man richtig aufarbeiten. Die Wahrheit ist aber letztendlich eine gleiche. Ich muss vergeben oder darf vergeben, um mich zu befreien und dem anderen, auch mit dem, was er mir angetan hat, da muss der andere mit klarkommen. Was anderes ist das nochmal, wenn Gesetze gebrochen werden, ja, wenn Leute sich auch vom Gesetz her fehlverhalten, da muss natürlich der Staat einschreiben, aber der Gedanke ist dahinter. Und das sagt sich von hier vorne so leicht, aber wenn du merkst, Kerl, Mensch, das triggert was in mir, da ist was, ich komme da nicht los, dann würde ich auch sagen, nutze einfach mal die Seelsorgekompetenz eurer Gemeinde, die gibt's ja hier, und sprich mit jemandem darüber. Also das ist schon, boah, eine Nummer, diese Bitte, ne? Vergib uns unsere Schuld und dann die Selbstanfeuerung, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, kommt dann noch. Klar, wie oft werden wir angegriffen, versucht, verführt durch Gedanken, böse Gedanken, Depressionen, durch Bilder, durch Texte, durch Filme, durch andere Menschen, durch den Verführer, durch Krankheit, durch Einsamkeit. Wir werden manchmal sogar versucht, unseren Glauben in Frage zu stellen oder gegen unseren Glauben Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und deswegen müssen wir um Schutz beten, denn wir kämpfen eben nicht gegen einfach nur Menschen, sondern gegen böse Mächte, wie Paulus im Epheserbrief sagt. Wir können also auch hier diesen Satz sprechen und ihn weiterfüllen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und tatsächlich ist hier eine Person gemeint. Das Böse, der Böse in Person, der Satan, der Verderber, der Durcheinanderbringer, der Gegenspieler Gottes. Wir kämpfen gegen böse Mächte in der Finsternis, Epheser 6, Vers 12. Und das Böse ist da. Und das wissen wir. Ja, und das brauchen wir auch nicht wegdiskutieren. Wir leben in einer völlig kaputten Welt. Ja, wir haben es mit Leuten zu tun, die schlecht regieren, die ihr Volk unterdrücken, die Christen wegsperren, die Bomben werfen, wo nur Machtinteressen herrschen. Unsere Umwelt ist kaputt. Und deswegen ist in dieser Bitte auch immer wieder die Bitte darin, dass Jesus wiederkommt. Maranatha, komme bald, richte dein Friedensreich auf. Die Schrecken und Folgen des Sündenfalls, das persönliche Leid und deswegen erlöse uns von dem Bösen. Ich weiß nicht, was für Musik ihr hört. Ich höre oft christliche Musik und die moderne christliche Musik, Contemporary Christian Music. Und einer der bekanntesten christlichen Künstler ist Toby Mac. Ja, der macht so ein bisschen Rap-Musik und so weiter, hat einen Grammy gewonnen vor ein paar Jahren. Und Toby Mac, den höre ich schon so mein ganzes Leben. Letztes Jahr im Herbst kommt die Meldung, dass sein 21-jähriger Sohn gestorben ist, lag einfach tot zu Hause und hat abends noch ein Konzert gegeben, startete gerade so eine eigene Musikerkarriere. 21-jähriger Sohn, die haben, glaube ich, 3 oder 4 Kinder, er und seine Frau. Das hat mich richtig mitgenommen, ne, weil ich den ja schon mein ganzes Leben auf meiner CD höre oder in meinem Spotify. Und dachte mir, wieso passiert das? Wieso passiert dem das? Und da dachte ich so, erlöse uns von dem. Und dann kommt auch noch raus, dass der Sohn, die haben ja in den USA so ein Amphetamine oder sowas Problem, wo ganz viele ganz normale Jugendliche ohne Ende sich das Zeug reinschmeißen, weil die Medikamentengesetze so locker sind. Und der ist an so einer Überdosis gestorben. Ja, nicht Drogen, sondern so ein Zwischending. Ich sage, boah, das gibt's doch nicht, ne? Ja, so ein begabter Künstler, er hat mehrere Lieder mit seinem Vater gemacht, ne? Wie wird so ein Mann reagieren, ne, der als Christ im Rampenlicht steht? Und ich habe gedacht, wenn man verinnerlicht hat, ne, erlöse uns von dem Bösen, dann kann man vielleicht das schreiben, was er hier schreibt. Er schreibt dann Folgendes, er sagt, meine Frau und ich wollen, dass die Welt weiß, wir folgen Gott nicht, weil wir eine Art Vereinbarung mit ihm haben, wie beispielsweise, dass wir ihm folgen, wenn er uns segnet. Wir folgen Gott, weil wir ihn lieben und es uns eine Ehre ist. Er ist der Gott der Hügel und der Täler. Der Mann hat realisiert, dass wir als Christen in einer gefallenen Schöpfung liegen. Wir haben keinen Deal mit Gott unterm Tisch, so schreibt er das im Original, a deal under the table with God, sondern Gott ist bei uns, Psalm 23, ne? Im Angesicht unserer Feinde, Festmahl und in den tiefen Tälern, bis man am Ende im Haus des Herrn ankommt. Das ist die Realität. Und deswegen brauchen wir Schutz von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommt der Schluss. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das Interessante ist, dass dieser Lobeshymnus in den Urtexten der Bibel überhaupt nicht steht. Spätere Handschriften fügen ihn hinzu. Schon in der Didache, der 12-Apostellehre im 1. Jahrhundert nach Christus, taucht dieser Schluss auf. Und das war im Judentum üblich, dass man so Gebete mit einem Lobeshymnus abgeschlossen hat. Mit einem Lobpreis. Und dieser Lobpreis ist schön, der ist stark, er ist richtig, er hat sich durchgesetzt, er rundet das Gebet ab. Und trotzdem steht in jeder Bibel eine Anmerkung, das ist hier nicht Originaltext. Und das ist auch interessant, weil das bestätigt nochmal die Genauigkeit der Bibelübersetzung. Der Theologe Meyer schreibt, dennoch war die biblische Überlieferung so treu, dass selbst apostolische Tradition nicht vermocht hatte, sich den geachtetesten Handschriften durchzusetzen, obwohl sie ja nichts Falsches brachte. Aber man achtet streng darauf, die Worte des Herrn selbst vor jedem Zusatz zu bewahren. Die Geschichte des Vaterunserschlusses ist also ein Zeugnis für die Reinheit der Bibel über viele Jahrhunderte hinweg. Ich komme zum Schluss. Unsere Stärke in den Freikirchen ist sicherlich das freie Gebet. Das können wir, das haben wir drauf und das sollten wir auch weitermachen. Das sollte uns aber nicht daran hindern, vielleicht ist das bei euch auch gar nicht das Thema, ab und zu auch mal liturgisch zu werden und das Vaterunser, was ja von Jesus ist, zu beten. Und das kannst du eben auch persönlich machen. Du weißt nicht, was du beten sollst, dir fehlen die Worte, nutze das Vaterunser als Tagesordnung, als Agenda. Du bist in großer Not, vielleicht hast du gar keine Kraft mehr zum Gebet, nutze das Vaterunser. Du wirst angefochten oder versucht, nutze das Vaterunser. Du fragst dich, was soll ich eigentlich beten? Nutze das Vaterunser. Du willst es einfach? Nutze das Vaterunser. Du willst es komplex? Nutze das Vaterunser. Stoppe nach jeder Bitte und fülle die. Und deswegen habe ich das Vaterunser für mich neu entdeckt und das wünsche ich euch auch. Es gehört zum Schatz der Christenheit. Es ist biblisch, es ist genial. Geschwister, wenn du deinen Mathelehrer anrufst, ne, dann hat er vielleicht gar nicht mit dir gerechnet. Und wenn du beim Lotto anrufst, dann kannst du schon mal die falschen Nummern haben. Und wenn du den Bestatter anrufst, ne, dann kann sein, dass die Leitung tot ist. Ja, ist das flach, aber auch lustig. Gott dürfen wir immer anrufen, beten, laut, leise, singend, egal wo. Der hat immer ein Netz, der ist immer da, beim Spaziergang, in der Gemeinde, mit eigenen Worten, mit vorformulierten Gebeten und natürlich auch mit dem Gebet des Herrn, dem Vaterunser. Amen.